Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Jessica Stromberg. Herzlich willkommen. Der diesjährige Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr, Überraschung, an drei Ökonomen, die in den USA tätig sind. Und zwar an Darren Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robinson. Wir haben es gerade schon in den Nachrichten gehört. Sie werden für ihre Studien ausgezeichnet, die erklären, welche Rolle Institutionen für den Wohlstand von Nationen spielen. Die Bedeutung ihrer Forschung ordnen wir mit dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin, Marcel Fratscher, in dieser Sendung ein. Jetzt schauen wir aber zunächst einmal auf die Börse. Samir Ibrahim in Frankfurt kurz vor dem Wochenende. Hatten wir ja einen Börsenrekord, nicht hier, sondern in den USA. Der Hintergrund war, dass die chinesische Regierung ihrer Wirtschaft mit Staatsgeldern hilft. Das hilft wiederum den USA und auch dem Rest der Welt. Setzt sich denn dieser Trend von Freitag heute auch an der Frankfurter Börse fort?
Naja, ein bisschen. Also man war hier auf Rekordkurs gleich am Morgen und da ging es fast bis auf die 19.500 hoch, aber dann kam so ein kleiner Abpraller. Es gab dann nochmal Daten aus China, das Wirtschaftswachstum dort langsamer, als man das zunächst auch erhofft hatte. Jetzt aktuell der Stand bei 19.419 Punkten, das sind 0,2% oder 45 Punkte mehr. Reicht auch immer noch, aber man lässt das eben in Frankfurt so ein bisschen ruhiger angehen als in den USA. Da hat man aber hier in Frankfurt, als es dann da hochging, am Freitag auch ein bisschen mitgefeiert. Jetzt ändert sich der Fokus hier auch so langsam, denn die große Berichtssaison hat begonnen. Deshalb ist Tim Oechsner zu mir gekommen von der Stolbing AG, einer der Händler hier auch auf dem Parkett, der das Ganze ja dann umsetzen muss. Wir stehen ja sozusagen jetzt vor den Wochen, wo hier ein Unternehmen nach dem anderen seine Bücher öffnet und uns hier eine ganze Zahlenflut entgegengeschleudert wird. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu diesen China-Daten, die gekommen sind. Am Samstag war ja die große Pressekonferenz, wo es Details geben sollte. Es ist nicht ganz so viel draus geworden. Es gab nicht ganz so viele Details, wie man sich das erhofft hat. Wie haben Sie das aufgenommen?
Ja, wir hatten ja im Prinzip die ganze letzte Woche auch darauf hingearbeitet und gefiebert letztendlich, was diese Pressekonferenz entsprechend bietet. Es waren jetzt dann doch etwas wenig Details, sodass es jetzt heute Morgen eigentlich im Handel in China hat man gesehen, dass im Prinzip die Kurse auch volatil reagiert haben, weil es nicht eindeutig war, was sozusagen passieren soll. Und ansonsten in Frankfurt hatte das jetzt hier keine großen Auswirkungen mehr. Es war quasi ein Non-Event, weil einfach zu wenig Details dann auch letztendlich mitgeteilt wurden. Es wurde quasi nur gesagt, dass die chinesische Regierung die Kommunen unterstützt, ihre Schulden abzubauen und letztendlich Geringverdiener mit Subventionen unterstützt oder auch weitere kleinere Maßnahmen anbietet. Aber natürlich jetzt das große Gesamtbild wurde nicht genannt.
Also Berichtssaison, dann kommen wir noch zu dem Thema jetzt zurück. Was haben wir da zu erwarten bzw. andersrum gefragt, welche Branchen sollte man da als Anleger besonders im Blick behalten?
Ja, zunächst mal hatten Wells Fargo und JP Morgan als US-Großbanken letzten Freitag entsprechend die Berichtssaison für das dritte Quartal eröffnet. Also die Banken sind natürlich wieder ein großes Thema. Natürlich haben wir natürlich auch die US-Tech-Werte, bei denen natürlich die Zinssenkungsfantasien und das Thema KI besonders reinspielen. Wir haben natürlich die Automobilindustrie, da spielt der Standortfaktor Deutschland einerseits rein, andererseits natürlich auch mit dem hohen Exportanteil natürlich die Weltwirtschaft oder auch China, USA. Also insofern, es gibt natürlich auch noch die Luxusgüter, die natürlich an der Börse im Moment nicht so angesagt sind, weil natürlich die Konsumenten im Moment mehr auf die Basissachen schauen und weil natürlich die Nachfragelücke in China da ist und auch in den USA. Also insofern gibt es vier große Sektoren und vier große Branchen, wo natürlich die einzelnen Themen und die einzelnen Risikofaktoren, die auch an der Börse gespielt werden, sich widerspiegeln.
Jetzt die Chemiebranche hatte letzte Woche ja direkt nochmal gesagt, uns geht's schlecht, die Zahlen belegen das auch. Welche Komponente ist das oder wie groß ist der Schwerpunkt in der Chemiebranche für die deutsche Wirtschaft?
Ja, in der Chemiebranche ist natürlich der Standortfaktor Deutschland besonders groß. Das hatten wir ja letzte Woche auch gesehen, der negative Nachrichten. Heute hatten wir auch gesehen, BASF entsprechend runtergestuft. Insofern die Chemiebranche ist entsprechend stark von dem Faktor Deutschland abhängig. Und hier sind natürlich die Probleme natürlich relativ lang. Ja, wir haben natürlich Fachkräftemangel, wir haben ein starres System, wir haben relativ hohe Steuern, wir haben schwierige Perspektiven für viele Unternehmen, wir haben auch gestiegene sozusagen Energiekosten. Also insofern die Chemiebranche, die leidet besonders stark unter dem Standortfaktor Deutschland, der ja im Moment dann doch eher negativ ins Gewicht fällt, während wir bei der Automobilindustrie natürlich auch den Faktor Deutschland haben. Aber wenn wir gesehen haben, im DAX oder auch in den Automobilindustrieunternehmen sind im Prinzip die Exporte bei ca. 60% weltweit. Insofern ist es bei der Automobilindustrie nicht ganz so schlimm wie bei der Chemieindustrie.
Jetzt war in letzter Zeit alles von dieser Zinsfantasie, von der man ja immer spricht, getrieben worden. Jetzt haben wir diese Woche auch wieder die Europäische Zentralbank am Start, die ja sagt, wie sie es in der Zukunft sieht und wie sie weiter die Zinsen bearbeiten will. Welche Bedeutung bei diesen Zinsfantasien haben die Unternehmensberichte denn für die Kursentwicklung?
Also ich finde, die Berichtssaison ist dieses Mal besonders interessant im dritten Quartal, weil wir hatten ja über den Sommer die Tatsache, dass es auch in den USA im Prinzip Sorgen gab, dass die Wirtschaft sich abkühlt oder sogar in eine Rezession rutscht. Und da werden natürlich die Anleger diese Berichtssaison besonders stark auf die Unternehmensdaten ausschauen. Also ich denke, dieses Mal ist es besonders stark, weil natürlich die Anleger jetzt mehr auf Wirtschaftswachstumsdaten schauen, anstatt auf Inflationsdaten. Und dann natürlich die Unternehmensberichte, die natürlich auf das letzte Quartal dann entsprechend hinweisen, besonders stark in den Fokus rücken.
Weil das dann der Blick unter die Motorhaube der deutschen Wirtschaft ist.
Das ist der berühmte Blick unter die Motorhaube, genau, fürs abgelaufene Quartal. Sowohl für die deutsche Wirtschaft als auch für die Volkswirtschaft in der gesamten Welt. Insofern wird man dann sehen, was letztes Quartal entsprechend passiert ist. Und die Wichtigkeit der Berichtssaison würde ich diesmal besonders hoch einschätzen.
Tim Oechsner von der Storbing AG, einer der Händler hier auf dem Parkett. Und wenn man ihn so reden hört, ist er so ein bisschen wie so ein Volkswirt inzwischen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch aus Köln. Sag mir, Ibrahim, welche Unternehmen sind denn besonders betroffen von dem, was wir gerade gehört haben, dass die Anlegerinnen und Anleger enttäuscht waren?
Na, vor allen Dingen alle mit China-Geschäft, mit großem China-Geschäft. Und da ist dann Porsche natürlich mit zu nennen, die ja auch in der letzten Woche negativ Nachrichten hatten. Das Minus heute, knapp 3%, bestätigt das dann auch wieder. VW auch knapp 1% im Minus. Aber generell die Autobranche, die ja große Hoffnung immer auf China gelegt hat, unter Druck. BMW, Mercedes genauso im Minus wie die anderen auch.
Der angeschlagene schwedische Batteriehersteller Northvolt, der ja auch in Schleswig-Holstein eine große Fabrik plant, konnte die Steuerforderungen in Schweden bezahlen. Wie wichtig ist das?
Das ist vor allen Dingen eine Atempause. Mehr muss man leider mal Gottes so sagen, auch nicht. Das Unternehmen sucht Geld, das ist bekannt. Das verhandelt aktuell ja mit Investoren. Da geht es um eine Summe von rund 200 Millionen Euro. Hört sich nicht so dramatisch viel an, soll aber dafür sorgen, dass man eben handlungsfähig bleibt. Jetzt hat man erstmal signalisiert, ja, man hat noch Geld, das man bezahlen kann. Man kann noch Schulden bezahlen. Das hilft natürlich auch bei der Verhandlung mit solchen Investoren. Es hat, um das auch gleich so zu sagen, keine Auswirkungen auf die Batteriefabrik, die in Schleswig-Holstein entstehen soll. Das wird eben zum Teil ja auch vom Bund bzw. auch von der Europäischen Union gefördert. Und was man eben auch noch in der Schublade hat, ist der Börsengang, der eigentlich in diesem Jahr ja stattfinden sollte, aber nun aufs nächste Jahr vertagt worden ist. Und ein Börsengang hat eben immer einen Riesenvorteil. Es kommt in der Regel Geld von Investoren rein.
Jetzt schauen wir noch nach Großbritannien und einer kuriosen Geschichte dort. Es geht um Buchmacher. Was genau ist denn da los?
Ja, das Land der Wetten, Großbritannien. Also nirgendwo kann man so viel wetten wie dort. Die wetten quasi auch auf alles. Und da sind sogar Buchmacher börsennotiert, wäre kaum zu glauben. Entain beispielsweise, Evoke, Flutter, alle sind sie an der Londoner Börse notiert und haben heute zwischenzeitlich ein Minus von rund 16% im Kurs verbuchen müssen. Der Hintergrund ist, dass der Guardian geschrieben hat, dass genau diese Branche, die eigentlich sonst immer auf der Gewinnerseite ist und wenig Abgaben hatte, jetzt, um die Haushaltslöcher zu stopfen, mit zusätzlichen Abgaben belegt werden sollen. Von 3,6 Milliarden Euro ist da die Rede. Und das hat Anlegern dieser Wettanbieter, dieser Buchmacher, die Laune ordentlich verhagelt.
Dann schauen wir zum Schluss noch auf Euro-Rente und Gold.
Ja, der Euro hält sich bei einem Dollar 0,920 gegenüber dem US-Dollar, die Umlaufrendite bei 2,24%. Und der Goldpreis ist ein bisschen zurückgekommen auf 2.655 US-Dollar. Und weil wir die Sekunde gerade noch haben, schiebe ich schnell den Ölpreis hinterher. Sinkt nämlich, gute Nachrichten für alle Autofahrer, wegen China.
Vielen Dank, Samir Ibrahim von der Frankfurter Börse. Die reichsten 20% der Länder der Welt sind rund 30 Mal reicher als die ärmsten 20%. Also das ist eine große Schere und die ändert sich auch nicht. Die drei Nobelpreisträger Darren Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robinson haben das in den Blick genommen, warum es so einen großen Unterschied gibt zwischen wohlhabenden und armen Ländern und warum dieser Unterschied auch bleibt und nicht kleiner wird, selbst wenn sich die ärmeren Länder weiterentwickeln. Ich habe kurz vor der Sendung mit dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin, Marcel Fratscher, über diese höchste Auszeichnung in den Wirtschaftswissenschaften gesprochen, die Nobelpreise, und ihn gefragt, welchen Erkenntnisbeitrag leisten diese drei Wissenschaftler?
Die Erkenntnis ist, worauf es ankommt für eine erfolgreiche Wirtschaft und Gesellschaft und auch Demokratie, ist es ja gar nicht so sehr, ob die Unternehmen jetzt viel investieren, ob da kluge Köpfe da sind oder nicht, sondern vielmehr, was sie auch als demokratisches, rechtliches Umfeld finden, also staatliche Institutionen, wie zum Beispiel ein Rechtsstaat. Und für uns mag das selbstverständlich sein, ist auch eine der großen Stärken in Deutschland, dass sie ihre Rechte einfordern können, dass die klar aufgeschrieben sind. Und wenn diese Rechte verletzt werden, sie ein Gericht haben, wo sie hingehen können, um dann beispielsweise Eigentumsrechte zu schützen. Und das gibt es in vielen Ländern der Welt gar nicht, in vielen anderen Ländern sehr wenig. Und das ist letztlich ein entscheidender Faktor, weshalb manche Länder wirtschaftlich sehr erfolgreich sind und andere scheitern oder wir sogar einen gescheiterten Staat haben und bittere Armut haben.
Und das Ganze reicht hier zurück auch auf die Zeit der Kolonialisierung und zwar wie diese tatsächlich auch ganz begonnen hat. Also welche Grundsteine da gelegt worden sind? Wie entscheidend war das denn?
Ja, das ist entscheidend für viele Länder. Wenn man sich mal Afrika anschaut und fragt, wieso gibt es dort so viel Armut, wieso kommen diese Volkswirtschaften auch nicht auf die Füße und nutzen ihr riesiges Potenzial an Menschen, an Beschäftigten, dann realisiert man, dass die Kolonialmächte dort Institutionen geschaffen haben, die nach der Unabhängigkeit dann entweder verschwunden sind oder auch für die Bedürfnisse der Menschen vor Ort überhaupt nicht geeignet waren. Also in vielen dieser Länder fehlen Institutionen oder gut funktionierende Institutionen. Und der Kolonialismus spielt eben doch bis heute eine große Rolle, weshalb viele dieser Länder wirtschaftlich es nicht schaffen, aufzuholen. Und somit entsteht natürlich auch eine gewisse Verantwortung für die Kolonialmächte oder ehemaligen Kolonialmächte, eben auch dort zu helfen, um das zu korrigieren, was vor 50, vor 70, vor 100 Jahren schiefgelaufen ist.
Nun ist der Anspruch des Wirtschaftsnobelpreiskomitees ja, Forschung zu den ökonomischen Herausforderungen und Problemstellungen unserer Zeit zu geben. Inwieweit ist denn diese Forschung oder diese Erkenntnisbeiträge der drei Forscher dazu geeignet, eben auch Antworten auf Fragen zu geben, die uns gerade in dieser Zeit bewegen?
Sehr relevant, denn wir haben ja jetzt bisher vor allem über die ärmsten der armen Länder gesprochen, gefragt, wieso gibt es gescheiterte Staaten und gescheiterte Volkswirtschaften. Aber die Forschung der drei kann auch sehr gut erklären, weshalb die westlichen Demokratien immer stärker unter Druck geraten. Institutionen werden ausgehöhlt. Wenn man sich anschaut, was Donald Trump in seinen 4 Jahren als Präsident versucht hat, Gerichte zu manipulieren, Institutionen zu schwächen. Wenn wir uns in Europa anschauen, was sein Viktor Orban in Ungarn macht, dann sieht man, dass in ganz vielen westlichen Demokratien eben diese Institutionen unterminiert werden, geschwächt werden, ausgehöhlt werden. Und die Forschung der drei sagt, das ist extrem gefährlich, weil das langfristig dazu führt, dass viel wirtschaftlicher Wohlstand zerstört wird, dass Unternehmen aus diesen Ländern abwandern, dass keine neuen Ideen entstehen können, dass keine Innovation entstehen kann. Also gerade für unsere westlichen Demokratien und für Europa ist die Forschung der drei heute relevanter denn je.
Welche Handlungsempfehlungen leiten Sie denn daraus ab?
Die Handlungsempfehlung für mich ist, dass wir in der Ökonomie nicht nur engstirnig über Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik, Unternehmen reden, sondern das, was die Forschung der drei besonders macht, ist, dass es viel weit über die Ökonomie hinausgeht, eben rechtliche Aspekte, Aspekte anderer sozialwissenschaftlicher Bereiche mit berücksichtigt. Und die Empfehlungen sind, wir müssen staatliche Institutionen stärken, das ist das Erste. Und das Zweite, wir brauchen multilaterale Institutionen, denn wenn Sie sich das Thema Klimaschutz, Migration, technologischer Wandel anschauen, sind das ja keine Probleme, die einzelne Länder lösen können, sondern nur als Weltgemeinschaft oder zumindest mal in Europa gemeinsame Ansätze zu haben. Also die zweite Handlungsempfehlung aus der Forschung ist, wir müssen neue Institutionen schaffen, multilaterale Institutionen, die eben dafür geeignet sind, die Herausforderungen unserer Zeit zu adressieren.
Wollen wir noch auf die drei Preisträger eingehen? Darren Acemoglu stand auch auf Ihrer Favoritenliste. Warum?
Ja, er macht seit Jahrzehnten bahnbrechende Forschung und gerade in diesem institutionellen Bereich hat er verschiedene Aspekte immer wieder beleuchtet. Und er hat, das macht großartige Forschung eben aus. Er hat zu einem Umdenken auch innerhalb der Wirtschaftswissenschaften geführt und viele andere springen sozusagen auf diesen Zug der Forschung auf, den er ausgelöst hat oder mit dem er losgefahren ist und machen selber Forschung dazu. Also das ist etwas, was Nobelpreisträger auszeichnet, dass sie eben nicht nur in ihrem Kämmerlein alleine forschen, sondern die sie den ganzen Fachbereich beeinflussen. Und das schafft er, sagt auch Simon Johnson und James Robinson, auch sicherlich, aber in ganz außergewöhnlicher Art und Weise ist er ein Vorbild und hat die Wirtschaftswissenschaften verändert.
Inwieweit spielt denn da der türkisch-armenische Hintergrund auch eine Rolle?
Ja, die Frage ist, was macht großartige Forscher und WissenschaftlerInnen aus? Und häufig ist es eben auch der eigene persönliche Hintergrund, dass man eben blinde Flecken in der Wissenschaft entdeckt. Und bei Darren Acemoglu, den ich ein wenig kenne, spielt das eben eine Rolle. Er hat eben an eigener Haut oder einer eigenen Familie erfahren, was es bedeutet, wenn sie keinen Rechtsstaat haben, wenn staatliche Institutionen scheitern und Menschen letztlich gezwungen werden zu emigrieren, auszuwandern. Und auch das haben Sie am Anfang des Beitrags ja erwähnt. Es ist kein Zufall, dass 90% der Nobelpreisgewinner in den USA forschen, weil eben die USA diese Offenheit hat, sehr viel Freiheit zu bieten, gerade was Wissenschaft betrifft, exzellente Institutionen hat. Und das ist auch ein Grund, weshalb Leute wie Darren Acemoglu trotz oder gerade wegen dieses persönlichen Backgrounds dann in den USA forschen.
Da höre ich so eine ganz leise Kritik raus, dass das Forschungsumfeld in Deutschland nicht diese Möglichkeiten bietet, die es in den USA gibt. Weil, wie ich sagte auch zu Beginn, das ist jetzt nicht die ganz große Überraschung, dass es wieder drei Forscher aus den USA sind.
Ja, wir müssen in Europa und vor allem in Deutschland besser werden, Spitzenforschung anzuziehen. Das passiert zum Teil. Auch in Deutschland gibt es immer mal wieder Nobelpreisgewinner, vor allem in den Naturwissenschaften. In anderen Fachbereichen haben Europa und vor allem Deutschland, glaube ich, großen Aufholbedarf. Und das kostet Geld, aber es kostet eben auch Institutionen. Und das, was die USA so erfolgreich macht, ist Freiheit, kluge Köpfe anzuziehen, ihnen alle Möglichkeiten zu geben, frei zu forschen. Und da können und müssen wir in Deutschland deutlich besser werden. Also nicht nur Geld, sondern auch das Umfeld zu schaffen, das diese Freiheit ermöglicht. Und da haben wir in Deutschland noch einen langen Weg vor uns, dahin wieder zu kommen, wo wir mal in den 1910er, 1920er Jahren in Deutschland waren. Nämlich, dass die meisten Nobelpreisträger vor allem in den Naturwissenschaften in Deutschland geforscht haben.
Herr Fratscher, vielen herzlichen Dank. Das war Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, in Berlin, mit Einordnungen zu den Nobelpreisträgern in diesem Jahr der Wirtschaftswissenschaften. Und anders als die anderen Nobelpreise wird dieser Nobelpreis von der schwedischen Notenbank gestiftet. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Der Anschluss an das Schienennetz ist für die wirtschaftliche Entwicklung einer Region ein wesentlicher Baustein. Das betrifft sowohl den Personen- als auch den Güterverkehr. Über Jahrzehnte ist das Schienennetz aber nicht aus, sondern abgebaut worden. Jetzt ist schon länger das erklärte Ziel, das wieder umzukehren. Heute hat der Branchenverband VDV und Allianz pro Schiene vorgestellt, was bisher erreicht wurde, welche Strecken hinzugekommen sind und welchen Regionen sich besonders viel tut. Dieter Nürnberger hat zugehört.
Wenn 2024 lediglich 30 ehemals stillgelegte Streckenkilometer im deutschen Bahnnetz wiederbelebt werden, dann darf getrost von einem Schneckentempo gesprochen werden. Alle zwei Jahre legen die Lobbyorganisation Allianz pro Schiene und der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen eine aktualisierte Liste vor, die aus ihrer Sicht sinnvolle Schienenstreckenreaktivierungen zusammenfasst. Inzwischen sind darauf 325 Bahnstrecken mit über 5.400 Kilometern verzeichnet. Es gehe somit nur in Minischritten voran, sagt Dirk Pflege, Geschäftsführer der Allianz pro Schiene. Ein falsches Signal.
Es sind ländliche Strecken, die reaktiviert werden im ländlichen Raum. Das ist genau das, was wir als Alternative für die Menschen zum Auto brauchen. Wir reden jetzt wieder über Kaufprämien für E-Autos. Wir reden ständig über das Deutschlandticket. Das Thema Streckenreaktivierung, das Gefühl, abgehängt zu sein von Bus und Bahn im ländlichen Raum, diese Thematik hat weit, weit mehr Relevanz als nur eine rein verkehrliche Fachdiskussion.
Oft sind solche Strecken nur wenige Kilometer lang. Doch könnte eine Wiederbelebung vor allem auch die Wirtschaft vor Ort, also auf regionaler Ebene, stärken. Die heute vorgestellte Zwischenbilanz der beiden Verbände verweist deshalb auf 379 Städte und Gemeinden ohne Zugang zum Schienenverkehr. In diesen Kommunen würden immerhin 3,8 Millionen Menschen leben, was der Einwohnerzahl von Berlin entspricht. Immerhin hat die Deutsche Bahn AG 2019 signalisiert, keine weiteren Bahnstrecken in Deutschland stillzulegen, was auch weitgehend eingehalten werde. Doch seit der Bahnreform 1994 wurden beispielsweise im Personenverkehr rund 3600 Streckenkilometer stillgelegt. Derzeit umfasst das Gesamtnetz rund 39.200 Schienenkilometer. Doch die Wiederinbetriebnahme einzelner Verbindungen erweist sich als schwierig. Notwendig sind zuallererst Machbarkeitsstudien, sagt Martin Henke, beim Verband Deutscher Verkehrsunternehmen zuständig für die Reaktivierung.
Das kann man sehr genau abschätzen, indem man sich anguckt, welche Publikumsmagnete liegen denn an so einer Strecke? Schulen, Krankenhäuser, Arbeitsstätten, Wohnstätten etc. pp. Das kann man sich sehr genau angucken. Bringt eine Reaktivierung gegenüber dem Bus mehr? Also idealerweise die doppelte Geschwindigkeit im Transport.
In mehr als drei Viertel der durchgeführten Machbarkeitsstudien wurde eine Reaktivierung als sinnvoll erachtet, sagt Martin Henke. Es müsse nun also darum gehen, Planungsprozesse zu beschleunigen und nicht durch unnötige Bürokratie wieder auszubremsen. Die Bundesregierung habe sich zudem die Verdopplung der Fahrgastzahlen bis 2030 auf die Fahnen geschrieben. Auch im Güterverkehr soll der Marktanteil der Schiene auf mindestens 25% wachsen. Ehrgeizige Pläne, die laut der Allianz pro Schiene nur gelingen können, wenn das Angebot steigt. Beide Verbände wünschen sich nun ein klares Signal, die Wiederinbetriebnahme von derzeit nicht genutzten Bahnstrecken stärker zu forcieren. Auch vom zuständigen Bundesverkehrsminister. Es brauche mehr Geld, mehr Tempo und auch mehr Effizienz in Planung und Umsetzung.
Die Liste mit möglichen Streckenreaktivierungen bei der Bahn wird immer länger. Dieter Nürnberger berichtete. Und jetzt kommen wir zur Wirtschaftspresseschau. Die Kommentatoren befassen sich unter anderem mit dem Strategiepapier der SPD, das auf der zweitägigen Klausurtagung verabschiedet wurde. Die Süddeutsche Zeitung blickt skeptisch drauf.
Das Konzept mit dem Titel Wirtschaft ankurbeln, Arbeitsplätze sichern, Beschäftigte entlasten, fordert etwa Kaufanreize für E-Autos, um der kriselnden Branche zu helfen. Dann soll es Steuerprämien geben für Firmen, die in Deutschland in Zukunftsbranchen investieren. Man kann über jede Maßnahme diskutieren. Doch die Kanzlerpartei sollte erst einmal fragen, warum sie und die Ampel so viel Vertrauen verloren haben. Man kann nicht auf Dauer mit Geld, Prämien oder einem noch einmal höheren Mindestlohn die grundlegenden Probleme übertünchen. Das schönste Wahlprogramm wird nur etwas helfen, wenn in der verbleibenden Zeit bis zur nächsten Bundestagswahl besser regiert wird. Die SPD opfert die Jüngeren, titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung und schreibt, die SPD zieht mit dem Versprechen, für Deutschlands Zukunft zu kämpfen, in den Bundestagswahlkampf. Mit diesem Schlachtruf überschreiben die Sozialdemokraten ihre nun beschlossene Strategie. Das ist lachhaft, denn in Wahrheit kämpft die Kanzlerpartei für die Interessen ihrer alternden Klientel und das eigene Überleben als politisch maßgebliche Kraft. Wäre die SPD tatsächlich zukunftsorientiert und damit die Anwältin der Jüngeren, würde sie das von ihr geschnürte Rentenpaket 2 aus dem Bundestag zurückziehen. An diesem Montag werden Fachleute den Abgeordneten dort vorrechnen, warum das geplante Ausschalten des Demografiefaktors und die Beitragssatzerhöhungen die Jüngeren in den kommenden Jahren hunderte Milliarden Euro kosten werden. Auch sonst steckt in der Strategie nichts Neues, das die Jüngeren erbauen oder die Älteren verschrecken könnte. Zum 75-jährigen Bestehen des DGB heißt es in der Frankfurter Rundschau, in Krisen braucht es Mut, Zuversicht, Solidarität. Mit diesen Eigenschaften hat der Deutsche Gewerkschaftsbund in den zurückliegenden 75 Jahren viel erreicht. Die DGB-Gewerkschaften haben höhere Löhne erstritten, bessere Arbeitsbedingungen und beispielsweise auch den arbeitsfreien Samstag. Zumindest für einen Teil der Beschäftigten ist die deutsche Sozialpartnerschaft eine eine Erfolgsgeschichte. Allerdings nicht für alle. Immer weniger Menschen kommen in den Genuss von Tarifverträgen. Vor allem im Osten des Landes sind die Gewerkschaften schwach. Gleichzeitig geraten gewerkschaftliche Bollwerke unter Druck. Autohersteller wie Volkswagen, Zulieferer, energiehungrige Industriebetriebe. Und am Horizont ziehen die Datenwolken der künstlichen Intelligenz auf.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Und das war die Wirtschaft am Mittag mit Jessica Stormberg. Hier geht's gleich weiter mit Deutschland heute.